Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo. Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, bescheiden und rein, und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Kennt ihr? Stand auch in eurem Poesiealbum? Dann kennt ihr bestimmt auch diese Sprüche. Wahre Größe zeigt sich in der Bescheidenheit. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Und pass dich an und fall nicht auf. Und natürlich nimm dich nicht so wichtig. Sprüche aus einer Kindheit und Jugend, die, wenn wir es wohlwollend betrachten, uns zu Demut und Bescheidenheit erziehen sollten. Wenn wir es nicht ganz so wohlwollend sehen, dann ging es den Erwachsenen wohl eher darum, uns unter Kontrolle zu halten. Wir sollten ihre Position und Bedeutung nicht in Frage stellen. Sie wollten uns so haben, wie sie es brauchten, nicht wie es uns entsprochen hätte. In vielen von uns ist damals eine Sehnsucht entstanden, die auch heute noch brennend zu spüren ist: Ich möchte gesehen werden, wie ich wirklich bin. Und ich möchte mit dem, was mich ausmacht, sichtbar sein. Aber wie gelingt das? Wie können wir heute kraftvoll unsere Bedürfnisse und Interessen vertreten, Aufmerksamkeit für uns beanspruchen, auch Ziele verfolgen, die nicht unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit zu erreichen sind? Darum geht es in dieser 43. Folge von Gefühlserben. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wenn es darum geht, sichtbar zu werden, kann uns vieles bremsen. Da gibt es Geschlechterklischees, die einhängen. Den Narzissmus von Angehörigen, PartnerInnen, Chefs oder KollegInnen. Familientraumata aus Zeiten der Diktatur und des Terrors. Damals war es keine gute Idee, sichtbar zu sein. Aber vielleicht sind es auch individuelle Erfahrungen des Scheiterns, die uns lieber im Verborgenen verharren lassen? All das wirkt vor allem im Unbewussten. Auch dieser Klassiker des Poesiealbums, den Generationen von Mädchen in ihr beschrieben bekamen. Sei wie das Veilchen im Moose und so weiter. Kann ein solcher Spruch tatsächlich Jahrzehnte später noch wie eine Blockade für Sichtbarkeit wirken? Natürlich nicht alleine. Aber nehmt euch doch mal ein großes Blatt Papier und schreibt darauf, welche Assoziationen und Erfahrungen euch zu diesen Aufforderungen zur Bescheidenheit einfallen. Ich wette, da kommt eine Menge. Übrigens, wer meinen Newsletter abonniert hat, bekommt ein PDF mit Fragen zur Sichtbarkeit geschickt. All das ist eingebettet in tradierte Rollenerwartungen und Erziehungsmuster. Eltern nicht so weit zurückliegender Generationen neigten dazu, Bescheidenheit beim Mädchen stärker einzufordern als bei Jungen. Mädchen wurden für ihr angepasstes, hilfsbereites und zurückhaltendes Verhalten gelobt, während Jungen eher für Durchsetzungsvermögen und Leistung Anerkennung erhielten. Und nein, das sind keine Geschichten aus alter Zeit. Soziologische Untersuchungen belegen, dass Eltern aus ländlichen oder traditionelleren, auch migrantischen Milieus immer noch häufig an diesen Geschlechterrollen festhalten. Sie sehen Bescheidenheit, Zurückhaltung und Demut weiterhin als weibliche Tugenden an und nicht etwa den selbstbewussten Auftritt in der Öffentlichkeit, der natürlich schon zu Hause akzeptiert und gefördert werden müsste. Das hat eine Machtkomponente. Unabhängig vom Geschlecht gibt es ja eine Hierarchie in Familien und die Erziehung zu selbstbewussten Kindern, die mit ihren Stärken gesehen werden, die ihre Ansichten und Bedürfnisse vertreten können, würde ja auch bedeuten, dass Eltern sich mit ihnen in immer wieder anstrengende Auseinandersetzungen hineinbegeben müssten. Dazu eine Geschichte aus meiner Jugend. Du wirst bestimmt mal Bundespräsident. Diesen Satz verpasste mir mein Vater in Diskussionen, wenn ich ihm zu anstrengend geworden war. So ab 15, 16 hatte ich politische Ansichten entwickelt, die mit denen meines Vaters so gar nicht übereinstimmten. Und dann wollte ich ja auch noch den Kriegsdienst verweigern. All das passte ihm nicht und wir gerieten regelmäßig beim Sonntagsfrühstück aneinander. Meine Mutter suchte das Weite, kam immer mal rein, um zu seufzen: Ach, jetzt streitet euch doch nicht immer so, was aber wenig half. Irgendwann reichte es dann meinem Vater und dann kam dieser Spruch: Du wirst bestimmt mal Bundespräsident. Das war nicht anerkennend gemeint und unterstützend schon gar nicht, was er ebenso hätte sagen können: Du Schlaumeier hast doch keine Ahnung. Seine Version kaschierte die Herablassung etwas besser und hatte für ihn den Vorteil, dass die Diskussion an diesem Punkt beendet war. »Nimm dich nicht so wichtig«, das war die Botschaft, die bei mir ankam, und so war sie auch gemeint. Bundespräsident bin ich bekanntlich nicht geworden, das hättet ihr mitbekommen. Und Sichtbarkeit ist für mich zeitlebens ein Ringen geblieben, verbunden immer mit der Befürchtung, auf mehr oder weniger elegante Weise eins drüber zu bekommen. Dass hier narzisstische Dynamiken deutlich werden, ist natürlich klar, und darauf komme ich später noch einmal zurück. Nimm dich nicht so wichtig. Es gibt eine Geschichte zu diesem Satz. Ein Papst war es, Johannes der 23., im Amt von 1958 bis 62, der ihn für sich als Leitmotiv gesehen haben soll. Das ist natürlich sympathisch. Wenn ein Mann von dieser Bedeutung sich demütig und bescheiden verhält, dann mögen wir das aus gutem Grund. Es zeigt ein Amtsverständnis, das wir uns von vielen Mächtigen heute wieder wünschen würden. In der Erziehung aber kann dieser Satz das Selbstwertgefühl und die Selbstwahrnehmung von Kindern sehr negativ beeinflussen. Und das auf Jahrzehnte. Wenn Kinder und Jugendliche diese Botschaft eingetrichtert bekommen, lernen sie, dass ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle nicht interessieren. Sie lernen, sie zu unterdrücken. Dann passen sie sich an, nehmen ihre Grenzen nicht wahr und stellen sich selbst zurück, um Erwartungen anderer zu erfüllen. Was sie auf jeden Fall zu vermeiden suchen, sichtbar zu sein. Denn dafür müssten sie sich wichtig nehmen. Und damit ihnen das gelingt, auf vollkommen selbstverständliche und entspannte Weise, nicht so auftrumpfend und angestrengt, wie viele NarzisstInnen das tun, damit sie sich also wichtig nehmen können, brauchen sie das Gefühl, gesehen zu werden. Denn dass wir gesehen worden sind, ist die Voraussetzung dafür, dass wir auf selbstverständliche Weise Sichtbarkeit herstellen können. Haben wir diese Erfahrung nicht gemacht, steigt eine diffuse Angst auf, die diese Sichtbarkeit blockieren kann. Dann kommen solche Gedanken. Das interessiert doch niemanden. Ich bin nicht gut genug. Andere können das viel besser als ich. Befürchtungen sind sofort präsent. Was, wenn ich mich blamiere? Was, wenn ich kritisiert werde? Was, wenn ich abgelehnt werde? Auch körperlich können sich Symptome zeigen, zum Beispiel Herzklopfen oder ein beschleunigter Puls, Schweißausbrüche, weiche Knie, eine flache Atmung, heftiges Erröten, vielleicht Übelkeit, Magenschmerzen, Schwindelgefühle oder immer wieder das dringende Bedürfnis, auf die Toilette zu gehen. Unangenehm. Aber interessante Indikatoren, die uns auf die Spur helfen. Welcher Gedanke ist mit welcher Situation und mit welcher Körperreaktion verknüpft? Sind es Erinnerungen an Kindheit, Jugend oder auch Schule? Die Abwertung, die viele von uns dort erleiden mussten, kann traumatisch sein. Oder fällt uns erst einmal gar nichts Konkretes ein? Dann mag sich hinter der Angst vor der Sichtbarkeit eine Gefühlserbschaft verstecken. Und tatsächlich ist das gar nicht so selten der Fall. Dazu eine Geschichte aus meiner Praxis. Eine Klientin, die ich bereits aus mehreren Workshops kannte, verabredete ein Coaching mit mir, um einer für sie befremdlichen Ängstlichkeit auf die Spur zu kommen. Sie war im vergangenen Jahr durchaus sichtbar geworden, mit einem sehr schönen Erfolg als Autorin eines Sachbuchs. Sie hatte sich also schon in die Öffentlichkeit begeben und in TV-Talkshows richtig gut performt. Genau das aber, so arbeiteten wir heraus, war der Auslöser für ihre Ängstlichkeit. Denn in ihrer Familie gab es eine Geschichte, die in ein finsteres Kapitel der deutschen Teilung zurückverweist. Ein Verwandter aus ihrer väterlichen Linie hatte Menschen bei der Flucht aus der DDR geholfen, war entdeckt und zu Zuchthaus verurteilt worden. Das hatte sich tief ins Unbewusste der Familie eingegraben. Wer sichtbar wird, kommt in den Knast. Gehen wir noch weiter zurück in der deutschen Geschichte, konnte Sichtbarkeit sogar das Leben kosten. Für jüdische Menschen, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, politisch Andersdenkende. Und natürlich gehört dieser Teil der Familiengeschichte zum Gefühlserbe, das an die Nachfahren weitergegeben wird. In der Regel nicht verbal, nicht in einer Aussage wie »Denk an Onkel Hermann, dem hat seine Sichtbarkeit den Tod gebracht«, sondern ganz subtil und im Unbewussten. Zumeist sind uns diese Gefühlserbschaften nicht bewusst. Das macht sie umso mächtiger, weil wir uns nicht mit den wahren Gründen unserer Scheu vor der Öffentlichkeit auseinandersetzen können. Stattdessen erleben wir etwas ganz anderes, negative Gedanken, die automatisch einsetzen unangenehme Körperreaktionen. Und beides führt nicht selten in eine Selbstsabotage. Erst wenn wir uns dieser wahren Gründe bewusst werden, kann sich die Blockade auflösen. Ich habe das ja schon mehrfach in diesem Podcast erzählt. Die Suche nach den Ursachen für ein Verhalten, das wir an uns selbst befremdlich finden, hat ein bisschen was von einem Detektivspiel. Die Erforschung von Gefühlserbschaften gelingt am besten mit Hilfe von Neugier und der Anerkenntnis, dass jedes Verhalten einen tieferen Sinn hat. Sobald sich der erschließt, ist Erstaunliches möglich. Was dagegen gar nicht hilft, sich selbst zu verurteilen und als Feigling abzuwerten, wenn wir denn nun mal nicht in die Öffentlichkeit wollen, ins Rampenlicht, auf die Bühne. Wenn wir Kameras scheuen und uns im Schatten anderer einfach wohler fühlen. Deswegen zucke ich auch immer zusammen, wenn ich in den einschlägigen Social-Media-Portalen diese Imperative lese. Werde endlich sichtbar, lass dein Licht strahlen, versteck dich nicht länger und bring dein ganzes Potenzial zur Geltung. Nicht falsch verstehen. Wenn Menschen sich genau das wünschen, bin ich sofort dabei. Aber nicht einfach so. Denn die Tatsache, dass sie davor bisher zurückgescheut sind, hat ja Gründe. Zwei mögliche habe ich schon genannt. Die Konditionierung in der Kindheit. Das Gefühlserbe der Familie, das aus der traumatischen Erfahrung von Verfolgung, Flucht oder Vertreibung stammen kann. Es gibt weitere. Mangelndes Selbstvertrauen. Wer wenig an sich glaubt, traut sich eben nicht, sich und seine Fähigkeiten zu präsentieren. Perfektionismus. Der Gedanke, erst sichtbar werden zu dürfen, wenn alles perfekt ist, verhindert oft den Schritt in die Öffentlichkeit. Vergleiche mit anderen. Wer sich ständig in Konkurrenz sieht, fühlt sich schnell unzulänglich und bleibt lieber im Hintergrund, statt sich zu zeigen. Ein starkes Hindernis ist für viele Menschen ihre Angst vor Ablehnung und Kritik. Tatsächlich ist sie einer der zentralen Gründe, warum Menschen sich nicht zeigen wollen. Diese Angst wurzelt in unserer Geschichte als Spezies. Früher war das Erleben nur in der Gruppe gesichert, Ausgrenzung konnte lebensbedrohlich sein. Diese Urangst wirkt bis heute nach und macht uns vorsichtig, wenn es darum geht, uns zu exponieren. Neid und Missgunst spielen dabei eine große Rolle. Zwei nicht so schöne Emotionen, denen ich eine spätere Folge widmen werde. Wer sichtbar wird, kann für andere, die sich das ebenfalls wünschen, eine Provokation sein und Neid auslösen. Erbitterte Konkurrenz kann die Folge sein, zwischen Eltern und Kindern, unter Geschwistern, in der Clique, in der Klasse, im Unternehmen. Die Angst davor, durch Sichtbarkeit Ablehnung zu wecken, hält deswegen viele zurück, besonders wenn die eigenen Ansichten oder Lebensweisen von der Norm abweichen, ist die Scheu vor Gegenwind groß. Und damit sind wir beim Narzissmus. NarzisstInnen, vor allem in ihrer Grandios-Malinien-Variante, haben bekanntlich kein Problem, Sichtbarkeit herzustellen. Tatsächlich ist sie für sie geradezu überlebenswichtig, um ihren extremen Mangel an Selbstwert mit großen Gesten zu kompensieren. Das hat oft etwas Beeindruckendes, wirkt aber nicht selten auch angestrengt und over the top. Ein großes Problem entsteht für NarzisstInnen, wenn andere in ihrem Umfeld sichtbar zu werden versuchen. Das könnte sie, so ihre tiefe Angst, Aufmerksamkeit kosten, ihre Bedeutung in der Wahrnehmung anderer schmälern. Und das ist etwas, was sie auf jeden Fall verhindern müssen. Jetzt kommt die Malinie, die bösartige Seite des Narzissmus, zum Vorschein. Sie ignorieren und kritisieren diese KonkurrentInnen und machen deren Gedanken, Gefühle und Meinungen lächerlich. Sie vermitteln ihnen, ihre Sichtweisen und Bedürfnisse seien unwichtig oder falsch. Sie manipulieren und untergraben gezielt die Wahrnehmung und das Selbstvertrauen anderer. Das Zielobjekt ihrer Manipulation beginnt, an sich selbst zu zweifeln und scheut schon deswegen die Sichtbarkeit. Sie dominieren, drängen sich selbst in den Mittelpunkt und beanspruchen alle Aufmerksamkeit für sich. Die Menschen um sie herum passen sich an, um Konflikte zu vermeiden. Im Schatten der NarzisstInnen werden sie gleichsam unsichtbar. Das Ergebnis ist ein Kreislauf. Die Menschen im Bann einer narzisstischen Dynamik passen sich immer mehr an, um nicht zu provozieren und keine Aggressionen auf sich zu ziehen. So können die NarzisstInnen ihre Dominanz und Sichtbarkeit immer weiter ausbauen und andere zunehmend in den Hintergrund drängen. Und diesem geradezu klassischen Mechanismus können wir überall begegnen, wo mindestens zwei Leute zusammentreffen. In Partnerschaft, Familie, Unternehmen, Clique, Verein, you name it. Was ebenso klassisch ist, dass uns eine entsprechende Prägung aus der Kindheit auch als Erwachsene immer wieder in Zusammenhänge führt, in denen wir dieses Phänomen aufs Neue erleben können. Okay, und wo geht's raus aus diesem toxischen Kreislauf und aus dem Schatten, in dem unsere Potenziale, Bedürfnisse und Sehnsüchte zu verkümmern drohen? Dass Selbstbeschimpfung schon mal nicht helfen, habe ich bereits erwähnt. Auch das Ringen um das richtige Mindset, die passenden Affirmationen, sehe ich kritisch. Damit laufen wir vor allem Gefahr, uns in die nächste Erfahrung des Scheiterns zu treiben. Dazu gibt's eine eigene Folge von Gefühlserben, die 13. ist es. Nein, wir sollen uns bitte ernst nehmen, auch unsere Angst. Wir können sie in kleinen Schritten reduzieren, in einem sanften und achtsamen Prozess, der sowohl die Ursachen und damit verbundenen Gefühle respektiert, als auch gezielt neue Erfahrungen ermöglicht. Mit der Frage nach den Ursachen geht's los. Also, was steckt dahinter? Ein Gefühlserbe? Eine dramatische Erfahrung, die sich tief ins Familiengedächtnis eingebrannt hat? Rollenmuster oder Zuschreibungen aus der Familie? Schlechte, vielleicht sogar traumatische Erfahrungen der Beschämung? Oder das permanente Erleben von mangelnder Wertschätzung und Unterstützung, womöglich sogar Abwertung? Wenn wir die Angst, die daraus resultiert, ernst nehmen und würdigen können, hilft das ungemein. Vielleicht sollte sie therapeutisch oder im Coaching bearbeitet werden, das hängt von der Intensität ab. Und ein Realitätscheck steht an. Was befürchtest du konkret? Wie realistisch ist dieses Worst-Case-Szenario? Es kann helfen, eine Distanz zu den Gedanken zu schaffen, zum Beispiel so: Ich habe den Gedanken, dass ich mich blamiere. Okay, das geht vielen so. Aber wie realistisch ist das? Das lässt sich klären. Auch die positive Perspektive sollten wir nicht vergessen. Was erhoffst du dir? Welche Chancen stecken für dich in der Sichtbarkeit? Sind sie es wert, ein gewisses Risiko einzugehen? Ja, es steckt ein Risiko darin, wenn wir uns wichtig nehmen und sichtbar werden. Deswegen ist klar, ohne Mut wird es nicht gehen. Du kannst dich also fragen, für wie viel Risiko reicht mein aktuell verfügbarer Mut? So lässt sich der Weg in die Sichtbarkeit ganz gut kalkulieren und steuern, denn du entscheidest ja selbst, welche Schritte du gehen willst. Wenn die Richtung stimmt, ist jeder Einzelne wichtig und sei er noch so klein. Das war die 43. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet und anderen weiterleitet. Und wenn ihr mögt, schaut mal auf meine Website svenrode.com. Es gibt eine Reihe neuer Termine für meine Workshops, zum Beispiel den Kompakt-Workshop zu Gefühlserbschaften am 22. Juni. Für die Coaches und TherapeutInnen unter euch, ich biete im Herbst eine Fortbildung zur Arbeit mit dem Gefühlserbe in Coaching, Therapie und Beratung an. Die Links wie immer in den Shownotes. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch auf dem Laufenden über aktuelle Themen und Workshop-Termine. Und ja, wenn ihr das jetzt zügig macht, dann kommt auch das PDF zur Sichtbarkeit zu euch. In der nächsten Folge geht es um ein Thema, das für alle wichtig ist, die sich professionelle Unterstützung wünschen. In Therapie, Coaching oder Beratung. Was hilft wirklich und nachhaltig? Wie gelingt dieser Prozess und wie nicht? Die Studien dazu sind sehr spannend. Aber dazu mehr in der 44. Folge von Gefühlserben. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rode, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.